Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag, an dem wir heute Morgen das Thema behandeln, Petrus. Leben, Werk, Wirkung. Wir betrachten zusammen das Leben von Petrus in verschiedenen Abschnitten. Den ersten Abschnitt habe ich betitelt mit Petrus begegnet dem Messias. Das führt uns hinunter in die Tiefebene bei Jericho am Toten Meer. Dort bei Änon hatte Johannes der Täufer begonnen zu taufen und das Volk zur Umkehr aufzurufen, um dem Messias, der jetzt in Erscheinung treten würde, zu begegnen. Johannes 3, Vers 22 nennt diesen Ort ausdrücklich Änon. Und es ist so, in der Prophezeiung in Jesaja 40, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Und da wird auch gesagt, im weiteren Bibeltext in Jesaja 40, dass ein Weg gebahnt werden soll in der Steppe. Und im Hebräischen ist das Wort Arava. Das Wort Arava heißt Ebene, aber es bezeichnet die Tiefebene des Jordantales und des Toten Meeres. Und eben dort unten hat Johannes der Täufer seinen Dienst begonnen. Und da lesen wir in Johannes 1, Vers 40 von Andreas, dem Bruder des Simon Petrus, der auch dort war und sich von Johannes, dem Täufer, zur Buße führen ließ. Johannes 1, Vers 40, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Vers 42, und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen, was verdolmetscht wird, Stein, griechisch Petros. Also hier sehen wir Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war ein Jünger von Johannes dem Täufer geworden. Und als er eben gehört hatte, in Johannes 1, wie Johannes der Täufer auf den Herrn Jesus hingewiesen hatte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt, ist er in der Folge dem Herrn Jesus nachgefolgt. Und dieser Andreas führt gemäß dieser Stelle dann seinen Bruder Simon Petrus auch zu dem Herrn Jesus. Durch das Zeugnis, wir haben den Messias gefunden. Wenn Juden das bekennen können, dann sind sie vom Tod ins Leben hinübergegangen. Und so bekommt Petrus bereits die Ankündigung des Herrn Jesus, du wirst Kephas, aramäisch Kepha, Stein, heißen. Nun, das war die erste Begegnung. Aber später ging Petrus wieder zurück nach Hause. Also wie wir hier sehen, aus der Arava bei Änon, wieder zurück nach Galiläa an den See Genezareth. Denn er wohnte in Kapernaum. Aber genau in dieser Zeit zog auch der Herr Jesus um. Er lebte ja bis zum Alter von 30 Jahren in Nazareth. Und wir lesen in Matthäus 4, 13, nach der Taufe bei Johannes dem Täufer, und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Zebulon und Naphtali. Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Der Herr Jesus zog also um von Nazareth nach Kapernaum. Und Kapernaum wurde damit der Ausgangsort für seinen öffentlichen Dienst von 3 Jahren als Prediger im ganzen Land. Kapernaum bedeutet, hebräisch ausgesprochen, Kfar Nachum, Dorf des Trostes. In Matthäus 9, Vers 1 wird diese Stadt genannt seine Stadt. 16 Mal wird insgesamt Kapernaum im Neuen Testament namentlich erwähnt. Es befindet sich im Stammesgebiet von Naphtali. Naphtali bedeutet mein Kampf. Und genau von dort aus begann der Herr Jesus seinen Kampf gegen die Finsternis, indem er das Licht brachte. Zuvor wohnte er in Nazareth, das befindet sich im Stammesgebiet von Sebulon. Sebulon bedeutet Wohnung. Und dort ist der Herr Jesus die allerlängste Zeit seines Lebens hier auf Erden gewesen, hat dort gewohnt, hier auf Erden. Nun, der Herr Jesus zog also um in das Dorf von Petrus. Und damit erfüllte sich Jesaja 9, Vers 1, als er von dort aus seinen Dienst begann. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat. Um die frühere Zeit hat ihr das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Das ist in der Zeit von Salomo. Da hat Salomo als Dank an den König von Tyrus für all seine Dienste, die er Salomo erwiesen hatte, Städte in Galiläa gegeben. Und er hat die verachtet. Und so kam eigentlich eine große Schmach über dieses Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das war auch das Gebiet, das als erstes in die Gefangenschaft weggeführt wurde, nämlich damals durch die Assyrer 722. So hat Gott dieses nördliche Gebiet in der früheren Zeit verächtlich gemacht. Aber dann lesen wir weiter. Aber in den späteren bringt er zu Ehren den Weg am See, das jenseitige des Jordan, das Galiläa der Nationen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Der Weg am See, das ist diese berühmte Handelsroute des Altertums, die durch Galiläa hindurchging. Und eben das ganze Nordgebiet wird hier genannt, das Galiläa der Nationen. Und genau da sollte das Licht Gottes, das Licht des Messias aufgehen. So sollte der Herr Jesus also nicht in Jerusalem, in der Hauptstadt des Volkes Israel, seinen Dienst beginnen, sondern in dem verachteten, einst verachteten Norden. Der sollte dadurch besonders zu Ehren gebracht werden. Bei dem Umzug von Nazareth nach Kapernaum führt der Weg natürlicherweise durchs Taubental, da beim Berg Arbel, das ist ein ganz markanter Berg am See Genezareth, hindurch. Also da können wir davon ausgehen, da wanderte der Herr Jesus hindurch, um dann schließlich hier vom Taubental bei Magdala, wo Maria Magdalena hier kommt, hinaufzugehen nach Norden, um hier in Kapernaum am See Genezareth Wohnsitz zu nehmen. Der See Genezareth spielt eine große Rolle im Leben des Petrus. Sein Name, auf Hebräisch ausgesprochen, Yam Kinneret, Josua 13, Vers 27, bedeutet Harfensee. Das kommt von Kinnor, Harfe oder Laute. Ja, und von da aus begann der Herr Jesus seinen Dienst und erfüllte zum Beispiel all die vielen Psalmen, die David prophetisch von dem Messias gesprochen hatte und auf seiner Kinnor gesungen hatte. Hier sehen wir Kapernaum, den Wohnort des Petrus. Matthäus 8, 14, Markus 1, 30, Lukas 4, 38. Aber wir erfahren aus Johannes 1, 44, dass Petrus nicht in Kapernaum aufgewachsen war. Denn Petrus und Andreas, sein Bruder, die kamen ursprünglich aus Bethsaida. Und das biblische Bethsaida ist nicht das jetzt vor einiger Zeit ausgegrabene Bethsaida, das relativ weit weg vom See Genezareth ist, sondern das ist ein Ort hier unten beim See Genezareth, heute ein Sumpf. Bisher ist sind diese Ruinen noch nicht ausgegraben worden. Das ist das Bethsaida der Bibel, zu Deutsch Haus des Fischens. Da kommt der Fischer her. 7-mal wird Bethsaida im Neuen Testament erwähnt. Hier haben wir alle Schellen. Wir werden gleich sehen, Bethsaida und Kapernaum spielen eine ganz zentrale Rolle in den Evangelien. Aber noch eine dritte Stadt, Chorazin. Chorazin wird zwar nur 2-mal namentlich erwähnt, Matthäus 11, 21 und Lukas 10, 13. Aber man hat zu Recht diese drei Orte, an denen der Herr Jesus am meisten gepredigt und Wunderwerke gewirkt hatte, die man bezeichnet als das Evangeliendreieck. Sieht man, in welcher Nähe diese drei Orte sind. Denn hier hat der Herr die meisten seiner Wunderwerke getan, sich am deutlichsten als Messias Israels geoffenbart. Neben Kapernaum befindet sich der Schiffshafen von Kapernaum. Ein Sheva, das bedeutet Quelle der Sieben, weil es dort 7 relativ warme Quellen gibt. Also warm heißt eben nicht heiß, sondern so vielleicht 28 Grad. Heute nennt man den Ort Tapka. Matthäus 4, 18 zeigt, wie der Herr Jesus Petrus begegnet dort in Ensheva, eben neben Kapernaum, bei den Fischereigründen des Ortes. Es war nämlich so, jeder Ort am See Genezareth damals hatte seinen bestimmten Schiffshafen und Fischereiort. Und man durfte auf keinen Fall irgendwo anders fischen. Also es hätte sogar ein Kriegsgrund sein können gegenüber diesen Städten der Dekapolis, wenn man da am falschen Ort gefischt hätte. Matthäus 4, 18. Als er aber am See von Galiläa wandelte, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen alsbald die Netze und folgten ihm nach. Wir werden gleich noch sehen, das ist die eigentliche Berufung des Petrus zum Dienst. Die ist aber zu unterscheiden von seiner Bekehrung. Die fand statt in der Arava, eben dort unten am Toten Meer, als er den Messias gefunden hatte. Hier sieht man übrigens eine dieser 7 warmen Quellen von Tapra in Sheva. Ja, übrigens, nebenbei gesagt, für diejenigen, die das nicht wissen, dort kommt ein tropischer Fisch vor, wegen dieser warmen Quellen. Der Fisch, lateinisch genannt Tilapia Galilea, der wird bis 40 Zentimeter lang, 1,5 Kilo schwer, und der hält sich im Winterhalbjahr da im Nordteil auf, weil es eben dort so schön warm ist. Der gehört ja eigentlich biologisch gar nicht in den See Genezareth, aber wegen dieser Quellen fühlt er sich hier wohl, und darum nennt man ihn auch Petrusfisch. Denn immer da, wo Petrus große Fische in Schwärmen fängt in den Evangelien, da ist es eben Tilapia Galilea. Denn es ist der einzige große Fisch, der in Schwärmen schwimmt. Und der ist eben gerade ganz typisch für diesen Ort. Ja, jetzt lesen wir von einem weiteren Ereignis, Markus 1, 21, beschrieben gerade kurz nach dieser Berufung des Petrus bei Ensheva. Und sie gehen hinein nach Kapernaum. Und alsbald an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Hier sehen wir die Ruinen der ausgegrabenen Synagoge in Kapernaum. Es ist so, man hat in den 1920er Jahren diese Synagoge begonnen auszugraben und hat dann festgestellt, diese Kalksteinruinen, die man hier sieht, die stammen so etwa aus dem 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Aber man hat weiter hinuntergegraben und da unterhalb des Kalksteinbodens findet man einen zweiten Boden. Und sieht man hier, diese Steine sind Basaltsteine. Basaltgestein ist ein ursprünglich vulkanisches Gestein. Das ist ganz typisch für diese Gegend. Also irgendwie wurden die Juden in Kapernaum sehr reich im 3., 4. Jahrhundert und konnten Kalkstein importieren für die Synagoge. Aber darunter haben wir die ärmliche Synagoge aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Das ist also exakt diese Synagoge, die der Hauptmann von Kapernaum, ein Römer, der das jüdische Volk liebte und dann auch den Messias Jesus gefunden hatte, den Juden gestiftet hatte, nach Lukas 7, Vers 5. Und das ist die Synagoge, in der der Herr Jesus gepredigt hatte. Die spätere Synagoge wurde einfach, wie man hier sieht, auf den Fundamenten der alten aufgebaut. Also hier diese Basaltfundamente sind die Synagoge, sind die Synagogensteine aus der Zeit des Herrn Jesus, will sagen, aus der Zeit des Petrus. Markus 1, 29. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus Simons und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder und alsbald sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu und richtete sie auf, indem er sie bei der Hand ergriff und das Fieber verließ sie alsbald und sie diente ihnen. Also, irgendwo in Kapernaum muss man das Haus von Petrus suchen. Und bei den Ausgrabungen all dieser Häuser im Umfeld der Synagoge hat man ein Haus gefunden mit Ruinen aus dem 1. Jahrhundert. Und dort gab es Hinweise von Inschriften an den Wänden, dass das das Haus von Petrus war. Und das ist also gar nicht weit weg. Also das sind so einige Meter Fußweg von der Synagoge. Und das macht deutlich, dass also Petrus ziemlich vermögend war, weil er dieses Haus hatte, auch an einer sehr, sehr guten Stelle von Kapernaum, ganz nahe auch vom See. Später in byzantinischer Zeit wurde da eine Kirche darüber gebaut, über die alten Ruinen aus dem 1. Jahrhundert. Also so kann man sogar das Haus des Petrus lokalisieren. In Matthäus 5 lesen wir von der Bergpredigt bis Kapitel 7. Nun, gerade vorher, in Kapitel 4, lesen wir noch, wie der Herr Jesus eben nach Kapernaum gekommen war, Wohnsitz nahm in der Stadt von Petrus. Jetzt lese ich Matthäus 5, 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Ja, welcher Berg? Nun, wenn Kapernaum ist, weiß sofort, welcher Berg das ist. Es gibt nur einen markanten Berg, an dessen Fuß sich eben Kapernaum befindet. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben, und so weiter. Und da war bereits Petrus einer der Jünger, die da bei dem Herrn waren, während der Herr sie auf dem Berg lehrte. Also die Bergpredigt ist an die Jünger Jesu gerichtet. In der Parallelstelle in Lukas, dort liest man von einem ebenen Platz, auf dem sich Tausende von Leuten versammelten, um den Herrn Jesus zu hören. Nun, hier ist eben beides. Hier sind wir auf dem Bild auf dem obersten Punkt des Berges. Und dann gibt es hier so eine kleine Senkung. Und immer noch auf dem Berg gibt es da einen riesigen ebenen Platz. Da konnten sich die Leute versammeln, aber der Herr war da oben, das war natürlich auch akustisch ideal, wie eine riesige Kanzel. Und die Jünger waren auch da oben bei dem Herrn. Und der Herr belehrte die Jünger, aber die Volksmenge durfte zuhören. Noch wichtig, die Bergpredigt ist also nicht eine Belehrung so für die Gesellschaft im Allgemeinen, sondern es ist für die Jünger Jesu. Und vielleicht noch ein Punkt. Am Schluss der Bergpredigt erklärt der Herr Jesus, wer seine Worte hört und sie auch tut, der ist einem Mann, einem gescheiten Mann gleich, der sein Haus auf den Felsen baut. Aber wer seine Worte höre und nicht tue, der sei wie ein dummer Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen, dann bricht das Haus zusammen. Und so wurde Petrus eben ein Fundamentalist, weil er die Worte Jesu hörte und sie auch umsetzen wollte und sein Haus auf den Fels, 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus, auf Christus gründete, auf den Felsen Christus. Nun kommt als zweiter Abschnitt das Thema vom Fischer zum Menschenfischer. Wir lesen in Lukas 5, Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Also eine andere Gelegenheit. Der Herr ist nicht auf dem Berg oben, sondern unten am See Genezareth und da kommen riesige Volksmengen. Vers 2. Und er sah zwei Schiffe am See stehen, die Fischer aber waren aus denselben getreten und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Also hier sehen wir Petrus, der den Herrn Jesus bereits kannte als Messias. Petrus stellt hier sein Schiff zur Verfügung, damit der Messias die Volksmenge hier am See besser belehren konnte. Also hier sehen wir, wie er den Herrn in seinem Dienst unterstützt. Und wir lesen auch hier wieder, der Herr Jesus setzt sich und lehrt, wie vorhin, er setzte sich auf den Berg. Das ist für uns etwas ungewöhnlich, weil wir gewohnt sind, dass Referenten stehen. Aber im Judentum ist das so, in der Synagoge sitzt der Lehrer, der Bibellehrer. Und darum ist es also ganz so, wie das auch damals üblich war, dass der Herr sich eben setzte, auch im Schiff, um zu lehren. Nun, das hatte einen ganz günstigen Effekt, dass er da einige Meter hinausfuhr mit dem Schiff. Das konnte man vor Jahren in der NZZ nachlesen, in einem tollen Artikel von Kurt Eckenschwieler, Akustische Probleme in Kirchen. Und da kommt der überraschende Abschnitt, Zitat, als Jesus von der Menge sehr bedrängt wird, steigt er in ein Schiff und spricht von dort aus. Akustisch ist diese Situation außerordentlich günstig. Die spiegelglatte Oberfläche bewirkt durch die Reflexion eine Schallverstärkung. Wenn der Wegunterschied zwischen Direktschall und Reflexion weniger als 12 Meter ist, wird die Sprachverständlichkeit dadurch merklich erhöht. Sehen wir hier, grafisch dargestellt, der Direktschall vom Schiff zur Volksmenge und dann der indirekte Schall, hier als R bezeichnet. Also wenn der Wegunterschied da weniger als 12 Meter ausmacht, dann gibt das eine deutliche Schallverstärkung. Es gab keine Mikrofone. Und der Herr Jesus hatte offensichtlich eine starke Stimme, denn er hat Tausende von Menschen gleichzeitig belehrt. Aber hier finden wir nochmals eine Unterstützung, dank dem, dass Petrus sein Schiff zur Verfügung stellte. Also er hat damit dem Herrn gedient, damit die Menschen besser seine Botschaft verstehen. Wir können also sagen, er hat von seinem Besitz dem Herrn zur Verfügung gestellt, für die Sache des Herrn, und er hat unterstützt, dass das Wort des Herrn besser verstanden wird. Jetzt lesen wir weiter in Lukas 5, Vers 4. Als ihr aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Und sie winkten ihren Genossen in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Nun, der Jesus sagt nach dieser erfolglosen Nacht, Petrus solle nochmals einen Fang versuchen. Das war für die damalige Zeit eigentlich völlig unverständlich. Denn man hat ja damals noch keinen Silch, also nahezu unsichtbare Netze, sondern die Netze waren also ein Material, das die Fische sehen konnten. Und darum musste man mit dem Spiegelnetz, das ja hier verwendet wird, in diesem Text, der Herr sagt, lasst eure Netze in der Mehrzahl zu einem Fang hinab. Und das Spiegelnetz ist eben eine Netzkombination. Es sind drei Netze kombiniert. Zuerst ein weitmaschiges Netz, dann kommt ein engmaschiges und dann eine dritte Lage weitmaschig. Und so kommen die Fische durch das weitmaschige Netz zuerst hinein, ahnen noch keine Gefahr. Und dann kommt das Enge und dort verfangen sie sich mit ihren Kiemen. Und wenn sie dann zurück wollen, durch das Breitmaschige, verwickeln sie sich noch mehr und sind da so sicher gefangen. Nun, es ist eigentlich gegen alle übliche Vernunft, am Tag mit dem Spiegelnetz zu fischen, aber der Herr Jesus anerkennt die Autorität des Herrn Jesus über allem. Und darum sagt er, auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Er ist also gehorsam, auch wenn der Herr etwas verlangt, das eben über sein Wissen und seine Erfahrung hinausgeht. Und es wird belohnt. Ein riesiger Schwarm von Petrusfisch, Tilapia Galilea, verfängt sich und beide Schiffe werden so gefüllt, dass sie beginnen zu sinken. Oder drohen zu sinken. Lukas 5, Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. Gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Der Petrus erlebt hier die Autorität des Herrn Jesus über die Natur. Und das Erkennen der Größe des Herrn Jesus löst bei ihm das Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit aus. Nun, das ist nicht die Bekehrung. Die Bekehrung hatten wir in Johannes 1 in der Arava unten. Aber hier haben wir eine spätere Erfahrung im Glauben, wo einem Gläubigen bewusst wird, wie verdorben er ist. Es hängt zusammen mit der Erfahrung von Römer 7, wo Paulus sagt, ich möchte das Gute tun, aber ich tue das, was ich hasse. Und er erkennt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Es ist ganz wichtig für einen Gläubigen, dass er zu dieser Überzeugung kommt, dass in ihm nichts Gutes ist, in seiner sündigen, von Adam geerbten Natur. Und dadurch entsteht das tiefe Bewusstsein der Gnade Gottes. Und erst von da an beruft nun der Herr Jesus Petrus zum Dienst. Und so ist es wichtig, wir müssen zuerst eine tiefe Überzeugung unserer Verdorbenheit von Natur aus bekommen und die tiefe Überzeugung der Gnade Gottes, und dann können wir dienen. In den anderen Evangelien wird dieses Ereignis so nicht erzählt, sondern nur ganz kurz, dass der Herr Jesus am See Genezareth war und Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes beruft. Und man ist vielleicht überrascht, weil es dort heißt, der Herr sagt, kommt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischen machen und sie verlassen sogleich ihre Schiffe und gehen. Aber wir dürfen wissen, bei Petrus ist das ganz klar dokumentiert in der Bibel, da war eine längere Vorbereitungszeit. Denn Er kannte den Herrn schon seit den Tagen von Johannes dem Täufer in der Araber. Aber jetzt kam die Überzeugung, jetzt ist der Moment, wo wir alles verlassen müssen, um dem Herrn zu dienen. Ein dritter Abschnitt, Sturm auf dem See. Der See Genezareth ist ja so idyllisch und schön, wie man hier sieht. Aber er hat eine Eigenschaft, und die kann man heute auch noch erleben. Plötzlich kann der gefürchtete Scharkiye, wie man den Ostwind im Arabischen heute nennt, von den Golanhöhen runterkommen und den idyllischen See in ein brausendes und tosendes Gewässer, das heute noch von Fischern gefürchtet wird, verwandeln. Matthäus 14, 23. Und als er, der Herr Jesus, die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er da selbst allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Das ist der Scharkiye, dieser typische gefährliche Wind, der plötzlich eben abends über den See herfallen kann. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, wandelnd auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Alsbald aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid gutes Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf den Wassern, um zu Jesu zu kommen. Als er aber den starken Wind, den Scharkiye, sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiff waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Also der Petrus hat hier eine ganz ungewöhnliche Erfahrung gemacht auf dem See, der einfach zu seinem Leben gehörte von Kindsbeinen an. Und zwar hat diese ganze Geschichte eine sehr tiefe, auch prophetische Bedeutung. Der Herr Jesus entlässt seine Jünger, sie gehen allein über den See. Und so ist es auch, der Herr Jesus hat eigentlich mit der Auferstehung und Himmelfahrt die Gläubigen auch entlassen, sie sollen allein den Weg durch die Welt gehen. Er ging in den Himmel. So wie er damals auf den Berg ging, so ist der Herr Jesus nach Hebräer 7, Vers 27 heute im Himmel und betet für die Gläubigen, um sie sicher ans Ziel zu führen. Das Wasser, das tosende Wasser, ist in der Bibel immer wieder ein Bild der Völker, der unruhigen Völkerwelt. Sozial, politisch, wirtschaftlich, militärisch, ständig in Bewegung. Man lese Jesaja 17, Verse 12 und folgende. Da wird das Bild ganz klar vorgestellt. Also das Schiff auf dem See Genezareth in den tosenden Wellen ist ein Bild, kann man sagen, der Gemeinde, der Gläubigen, die in der Zeit, als der Herr Jesus in den Himmel ging, durch diese Welt hindurchgehen müssen, durch alle Stürme, alle Widerstände, Verfolgungen und so weiter. Aber dann plötzlich kommt der Herr Jesus. Und so wissen ja auch wir, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Und schließlich brachte er das Schiff sicher ans Ufer. Aber diese Erfahrung, obwohl sie viel Angst ausgelöst hatte, war eine wichtige Erfahrung für die Jünger, um zu erkennen, wer der Herr Jesus ist. Und so ist es auch wenn der Jesus wiederkommen wird und uns all, aus all den Stürmen dieses Lebens herausführen wird, ans himmlische Ufer, dann werden wir völlig zur Ruhe kommen, aber wir werden dann nie mehr diese Erfahrungen der Stürme machen, wie wir sie heute machen können. Und werden dann den Herrn Jesus nie mehr so erleben, wie wir ihn heute erleben, wie er uns eben durch die Stürme führen kann und uns sogar auf einem Weg führen kann, der menschlich gesprochen gar nicht funktioniert. Nicht wahr? Atheisten und Agnostiker und Freidenker, die lachen über uns Christen, dass wir an Wunder glauben. Und sie meinen, wir seien unwissenschaftlich, weil die Naturgesetze, die sagen uns ja ganz klar, es ist unmöglich, dass ein Mensch auf dem Wasser gehen kann. Ja, die Physik bis ins 19. Jahrhundert war ja eine mechanistische Physik. Und da hat man die Naturgesetze so angeschaut, als wären das starre Gesetze, die absolut festgelegt sind, wie eine Uhr, die eben nach ganz bestimmten vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten ihrer Räder gehen muss. Man hat sich vorgestellt, die Welt ist so etwas wie eine aufgezogene Uhr und die tickt nun einfach von selber ab. Gott spielt da keine Rolle. Aber dann kam das 20. Jahrhundert. Albert Einstein hat die ganze mechanistische Physik auf den Kopf gestellt mit seiner Relativitätstheorie. Und dann mit der Entdeckung der Quantenphysik, ich erwähne als Beispiel Werner Heisenberg, da wurde alles ganz anders. Da hat man festgestellt, im atomaren Bereich, wie kann man wissen im Voraus, dass bei radioaktiven Atomen dieses Atom zerfällt? Niemand kann das. Aber wenn wir, sagen wir, 1 Milliarde radioaktive Atome haben, dann können wir genau voraussagen, in so und so vielen Jahren wird die Hälfte zerfallen sein. Aber man kann nicht sagen, welche Hälfte. Es ist absolut unvoraussehbar, welche Atome zerfallen und welche nicht. Aber man kann es statistisch berechnen. Und so hat man festgestellt, die Naturgesetze sind nicht etwas Mechanisches, sondern etwas Statistisches. Das heißt, wir können einfach beim Beobachten feststellen, dass es normalerweise so geht, aber niemand kann erklären, warum so und warum so. Und niemand kann erklären, warum Masse anzieht. Es ist einfach so. Ja, das ist eben deshalb, weil die Bibel uns zeigt, Gott ist ein Gott, der nicht nur am Anfang die Welt erschaffen hat, so quasi wie eine Uhr aufgezogen und jetzt läuft sie von selbst. Nein, in Hebräer 1 lesen wir, dass der Herr Jesus die ganze Welt durch sein Wort trägt. Das heißt, Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter der Welt. Und weil er die Welt hält und weil er ein Gott der Ordnung ist, 1. Korinther 14, und nicht der Unordnung, ein Gott des Friedens, weil er so ist, ist eben die Natur nicht einfach etwas Eigenwilliges, sondern es geht normalerweise nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Gott handelt nicht chaotisch. Auch in der Heilsgeschichte handelt Gott nicht chaotisch, sondern nach erkennbaren Plänen und Prinzipien. Aber Gott kann auch eine Ausnahme machen. Und dann sprechen wir von einem Wunder. Aber die Atheisten, die sind viel gläubiger als wir. Denn die glauben, dass obwohl die Naturgesetze sagen, Materie und Energie entsteht nicht aus nichts. Die glauben, alles sei vor 13,7 Milliarden Jahren plötzlich aus dem Nichts entstanden. Die sind so gläubig, dass man das eben nicht mal mehr als Glauben bezeichnen kann, sondern das ist bereits abergläubisch. Aber eben hier hat der Herr Jesus die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft für ganz kurze Zeit aufgehoben, aber das ist völlig ungewöhnlich. Wir müssen nicht normalerweise mit ständigen Wundern rechnen, sondern Gott handelt souverän in gewissen Momenten so, dann ist das eine Ausnahme. Aber die moderne Naturwissenschaft wurde ja begründet von gottgläubigen Menschen. Wir denken an Kepler, Galilei, Newton, das waren alles gottgläubige Männer. Und warum haben die die Wissenschaft begründen können? Weil sie davon ausgingen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist und der nicht mutwillig handelt, sondern nach bestimmten Prinzipien. Und so haben sie begonnen, die wichtigen Sätze, Grundsätze der Physik nach und nach zu entdecken. Wir haben noch eine zweite Sturmwindgeschichte in den Evangelien. Also nebst dieser Sturmwindgeschichte, Jesus wandelt auf dem Wasser, Matthäus 14, Johannes 6, gibt es die Sturmwindgeschichte, Jesus schläft im Schiff, Matthäus 8, Markus 4 und Lukas 8. Auch das ist eigentlich eine Veranschaulichung der Zeit der Christenheit. Nicht wahr? Der Herr Jesus ging in den Himmel als Mensch und wir Gläubige gehen mit dem Schiff allein durch die Nöte, bis er dann wiederkommt. Aber der Herr Jesus hat auch gesagt, Matthäus 28 am Schluss, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wie geht das? Er kann bei uns sein, aber wenn er ja als Mensch im Himmel ist. Ja, als Mensch ist er im Himmel. Aber weil er Gott und Mensch in einer Person ist, kann er eben sagen als Gott, ich bin bei euch alle Tage. Und so sind das zwei Seiten. Einerseits ist der Herr Jesus weg, er ist nicht da. Er hat die Jünger damals zurückgelassen, als er in den Himmel ging, als Mensch. Aber weil er allgegenwärtig ist als Gott, ist er ständig bei uns. Und so ist er gewissermaßen bei uns, wie damals, als der Herr Jesus im Schiff schlief. Aber dann ist es eben oftmals so, dass wir plötzlich in den Stürmen des Lebens uns fragen, Herr, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Er ist da und hat alles in der Hand. Und sie haben ihn geweckt und geschrien, warum er nicht eingreife. Und dann hat der Herr Jesus den Sturm gestillt. Und da haben sie gemerkt, sie müssen auch dann nicht Angst haben, wenn sie im Moment nicht das Eingreifen des Herrn sehen. Er greift sowieso ein zu seiner Zeit. So sind das zwei wichtige Erfahrungen im Blick auf die Gemeinde später, die Petrus machen durfte. Jetzt kommen wir zu viertens, sein Bekenntnis. In Matthäus 16 lesen wir, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf seinen Reisen nach Caesarea Philippi kam. Eine wunderbare, idyllische Gegend am Fuß der Golanhöhen in der Nähe des Hermongebirges, das übrigens höchster Punkt in Syrien, bis auf 2814 Meter hinaufgeht. Darum ist das auch das Skigebiet Israels heute, mit Skilift und so. Ja, und da wird ausdrücklich in Matthäus 16 gesagt, dass der Jesus eben in die Gegend von Caesarea Philippi kam. Wir sehen diesen Ort hier, dieses felsige Massiv. Und am Fuß dieses Felsens gibt es eine Quelle, eine der großen Jordanquellen, die den Jordan mit Wasser versorgen. Und dort hatte Herodes, der Kindermörder von Bethlehem, schon vor Jahren einen Kaisertempel gebaut. Und zwar genau über dieser Quelle, sodass gewissermaßen das Allerheiligste des Tempels war der Ort der Quelle. Das ist eine satanische Imitation des künftigen Hesekiel-Tempels. Weil in Hesekiel 47 lesen wir, wie wenn der Herr Jesus auf dieser Erde als Messias regieren wird in der Zukunft, dann wird aus dem dritten Tempel in Jerusalem eine Quelle entspringen, die dann zum Fluss wird. Und genau das hat er hier so gemacht mit diesem Kaisertempel. Also das war im ersten Jahrhundert ein wichtiger Ort der Kaiserverehrung, der Verehrung des Kaisers als Gott oder als Gottes Sohn, als Sohn der Götter. Und dort fragt der Herr Jesus seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann geben sie die Antworten, zum Teil ganz verrückte Ideen. Irgendein Prophet, der wieder gekommen ist, oder Johannes der Täufer. Was sagt ihr, wer ich bin? Und dann lesen wir in Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus ist die griechische Form von Messias. Und der Messias bezeichnet ja den von Gott gesandten König dieser Welt. merken wir, das Ganze hat politisches Potenzial. Ausgerechnet am Ort, wo der Kaiser göttlich verehrt wurde, da bekennt Petrus, du bist der König über alle Könige. Und du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Der Kaiser war der Sohn der toten Götter. Aber der Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein wunderbares Bekenntnis. Und der Herr Jesus sagt, Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut, das haben nicht Menschen dir beigebracht, sondern mein Vater im Himmel hat es dir geoffenbart. Und dann kommt diese Erklärung. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Griechisch Petros, ein Stein. Und auf diesen Felsen, griechisch Petra, auf diese Petra, werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Nun, sieht man hier sehr schön diese Höhle, diese Panhöhle. Hier wurde der Gott Pan schon in vorchristlicher Zeit verehrt. Und es gibt dort eben ein ganz, es gibt ganz tiefe Wasserlöcher. Und wenn man dem Gott Pan geopfert hat, hat man Ziegen dort ertränkt. Und weil es hier im ganzen Gebiet ein riesiges Quellsystem gibt, also kleinere Quellen, die unterirdisch miteinander verbunden sind, konnte es manchmal sein, dass man dann an anderen Quellen plötzlich das Blut dieser Ziegen wiederfinden konnte. Und dann sagten sie hier, das sei das Zeichen, dass der Gott Pan das Opfer abgelehnt habe. Also das war seit vorchristlicher Zeit ein Ort schrecklichster Dämonenverehrung. Denn die Bibel sagt uns ja in 1. Korinther 10, Vers 20, dass das, was die Heiden den Götzen opfern, das opfern sie in Wirklichkeit den Dämonen, diesen gefallenen bösen Engeln, die dahinter stehen. Und so war das, kann man sagen, ein Ort, wo das Dämonische ganz offensichtlich ständig präsent war. Und in dieser Höhle hinein hatte eben Herodes diesen Kaisertempel gebaut. So, und nun sagt der Herr Jesus zu Petrus, du bist Petrus, ein Stein. Und auf diesen Felsen, ja, was ist jetzt mit dem Felsen gemeint? Nun, er hat ja gerade gesagt, der Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Im Alten Testament ist der Begriff Fels immer wieder ein Begriff für Gott. Und im Psalm 18 heißt es, es gibt keinen Felsen außer dem Herrn. Also der Herr Jesus ist der Fels und Petrus soll ein erster Baustein sein. Einer der ersten Bausteine auf diesem Grundfelsen. Jetzt sieht man hier dieses ganze Felsmassiv. Das bezeichnet man im Griechischen als Petra. Und Petros, wenn Petros kann eben bedeuten ein Stein, aber auch ein Felsblock. Aber wenn ein Gegensatz besteht zwischen Petra und Petros, dann ist Petros eben der Stein, während Petra ganz typisch ausgeprägt das Felsmassiv bezeichnet. Petra ist nie ein Stein. Petra ist ganz klar ein Felsmassiv. Und so ist also dieses Felsmassiv ein Bild von Christus, dem festen Fundament der Fundamentalisten. Und Petrus wird als einer der Bausteine hier auf dem Felsen ganz unten aufgebaut, aber das soll ein Haus entstehen. Der Herr Jesus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde bestehend aus all den Gläubigen, auch von späteren Generationen, die den Herrn Jesus als ihren Retter annehmen würden, wie Petrus. Die sollen zusammen ein Haus, ein Tempel bilden. So wie 1. Korinther 3, Vers 16 sagt zur Gemeinde in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und nun der Herr Jesus verheißt, des Hades Pforten, also die Mächte der Finsternis. Denn der Teufel hat ja damals immer noch die Gewalt des Todes gehabt. Hebräer 2, Vers 14 sagt ja, dass der Herr Jesus Fleisch und Blut angenommen hat, auf dass er den zunichte machte, der die Gewalt des Todes hatte. und alle die befreite, welche das Leben hindurch durch Todesfurcht der Sklaverei verfallen waren. Und so bezeichnet damals der Ausdruck des Hades Pforten die Mächte der Finsternis. Aber sie werden die Gemeinde nie vernichten können, überwältigen können. Und wir wissen durch 2000 Jahre hindurch, wie viele Hunderttausende ermordet worden sind. Aber die Gemeinde konnte nie vernichtet werden. Das konnte das Römische Reich nicht, mit all seinen schrecklichen Verfolgungen. Das konnten auch die späteren Verfolgungen nicht erreichen. Auch die Kommunisten konnten das nicht in der Sowjetunion, in Osteuropa. Auch die Islamisten können das nicht in all den Ländern, wo heute 200 Millionen Christen bedroht sind, also christliche Bekenner. Ja, es ist unmöglich. Das ist eine Verheißung und das gehört zu den ganz grundlegenden Dingen, die der Herr Jesus dem Petrus anvertraut hatte. Also hier nochmals ein Blick auf Caesarea Philippi. Es ist doch eindrücklich, wie die ganzen Einzelheiten dieser Gegenden hängen zusammen mit dem, was der Herr Jesus hier den Jüngern wichtig und groß machen wollte. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause, um dann mit Punkt 5 weiterzufahren. Wir kommen jetzt zu Teil 5, Gottes Gericht. Matthäus 11, Vers 20. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in welchen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Chorazin heute ist ein Steinhaufen, wie man ihn hier sieht. Gott hat ja im Alten Testament vorausgesagt, Amos 9, die zwei letzten Verse, dass die alten Städte des Alten Testaments, dass die wieder aufgebaut werden in der Endzeit. Heute sehen wir, wie diese vielen alttestamentlichen Städte, moderne Städte sind mit pulsierendem Leben. Aber Chorazin ist nicht wieder aufgebaut. Bethsaida heute ist ein Sumpf, noch nicht einmal archäologisch erforscht. Das ist also El Arach, weil Et Tel wird ja auch als Bethsaida bezeichnet heute, aber das ist nicht das biblische Bethsaida aus den Evangelien. Matthäus 11, 23, und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Lande wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Hier sehen wir, wie der Herr Jesus das Gericht ankündigt über drei Städte, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Und von Kapernaum sagt er, sie sei zum Himmel erhöht worden. Und wir müssen bedenken, Kapernaum ist eine der tiefsten Städte der Welt. Und zwar so 200 Meter unter dem Meeresspiegel der Ozeane. Das gehört ja mit zu diesem Grabenbruch. Das ganze Jordantal, der tiefste Punkt ist dann erreicht eben beim Toten Meer. Und darum ist Jericho die absolut tiefste Stadt heute. Und früher Sodom und Gomorra. Aber der Jesus sagt also von dieser Stadt, die so besonders tief liegt, sie sei zum Himmel erhöht worden, nämlich dadurch, dass der Sohn Gottes, der Messias, dort seinen Wohnsitz nahm. Und von dort aus das Licht Gottes begann, in die Finsternis auszubreiten. Aber weil Kapernaum als Stadt, so wie Chorazin und Bethsaida, trotz dieses überdeutlichsten Zeugnisses eben den Herrn Jesus abgelehnt hat, sagt er, bis zum Hades, bis ins Totenreich wirst du hinabgestoßen werden. Und das ist noch tiefer als eben der natürliche Standort von Kapernaum. Kapernaum heute ist ein Steinhaufen. Ja, es gibt einige Mönche, die dort leben, seit in der Folge, dass man eben diese Ruinen ausgegraben hat. Aber auch das ist keine moderne israelische Stadt oder ein Dorf geworden. Das ist eindrücklich. Nun, Petrus war einer der wenigen, ein Überrest aus Kapernaum, der eben zum Glauben an den Erlöser gekommen ist. Jetzt gehen wir unter Punkt 6 auf den letzten Gang des Herrn Jesus nach Jerusalem. Die Evangelien beschreiben ja, wie der Herr Jesus in diesen 3 Jahren herumgereist ist, aber das Endziel der Reise war Jerusalem und das Leiden in Jerusalem. In Lukas 19, 28, der Jesus war damals gerade in Jericho, der tiefsten Stadt der Welt, und da lesen wir in Vers 28, und als er dies gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufging nach Jerusalem. Hier auf dem Bild sieht man die Römerstraße von damals, die von Jericho nach Jerusalem führte. Also hier ging der Herr Jesus hinauf im Bewusstsein, dass er dann für uns in Jerusalem leiden und sterben würde. Also da kann man wirklich an das Lied denken von Margret Birkenfeld, für mich gingst du nach Golgatha. Und weil er der Sohn Gottes ist, der ewige Sohn Gottes, konnte er an jeden von uns denken, damals als er hinaufging. Ich werde für ihn sterben in Jerusalem, als Mensch. Aber bevor der Herr Jesus leiden sollte, hatte er die tiefe Sehnsucht, mit seinen Jüngern noch das letzte Passa zu feiern. Und wen hat er auserwählt, um das Passa vorzubereiten? In einem gemieteten Obersaal, Petrus und Johannes. Lukas 22, 8. Sie hatten den Auftrag, alles bereitzustellen. Und das bedeutete, es brauchte ein Lamm für ein Vaterhaus oder für die, die man so als Familie zusammennahm. Gemäß 2. Mose 12. Und so mussten Petrus und Johannes ein Passalamm vorbereiten. Und dazu musste man in den Tempel gehen in Jerusalem, denn die Passalämmer waren ja Opfertiere und die durften nur hier beim Altar geschlachtet werden. Also die durfte man nicht zu Hause schlachten irgendwo, sondern alle Passalämmer mussten im Tempel geschlachtet werden. Nun, das bedeutete eine unglaubliche Logistik, denn von den Zahlenangaben, die wir von Josephus Flavius haben, ergibt sich, dass also für diese etwa 3 Millionen oder 2,7 Millionen Menschen in Jerusalem, dass da also aber Zehntausende von Lämmern geschlachtet werden mussten. Und schätzen wir mal 250.000 Lämmer. Ein einjähriges Lamm, das war ja vorgeschrieben, hat etwa 4 Liter Blut. Das heißt also, an diesem Donnerstagnachmittag damals flossen etwa 1 Million Liter Blut. Es gab ja ein wunderbares logistisches System. Hier haben wir das Wassertor. Darin gab es ein Wasserrad und darunter befindet sich die größte aller Zisternen im Tempelberg. Mit einer unglaublichen Kapazität. Die wurde versorgt durch ein Aquädukt, der Wasser aus der Gegend von Bethlehem über Dutzende von Kilometern mit etwa 1% Gefälle nach Jerusalem brachte. Und dieses Wasser wurde dann heraufgeholt hier und so konnte immer wieder der Tempelplatz abgespült werden und das Blut wurde dann über ein Kanalsystem, Wasser und Blut vermischt, ins Kidrontal hinuntergeführt. Aber wir müssen uns so richtig vorstellen, Petrus und Johannes gehen mit dem Lamm hin, es wird geschlachtet und sie sehen die Ströme von Blut. Und was hat ihr an diesem Donnerstag verstanden, was das bedeutet? Und dann am Abend, als der Herr zusammen war mit den Jüngern für das letzte Passa, erklärte er ihnen: Ich habe mich so gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und er hat dann die Matze genommen während des Abends und hat sie gebrochen und seinen Jüngern gegeben: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dann den dritten Kelch von den vier Kelchen des Passaseders, den man im Hebräischen nennt Kos Bracha, der Kelch der Segnung, den macht der Herr Jesus zum Abendmahlskelch und sagt: Dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Was hat Petrus damals verstanden? Und dann am nächsten Tag hat er es erlebt, wie der Herr Jesus auf Golgatha das wahre Lamm wurde und sein Blut gab. Und viel später sollte er dann im 1. Petrusbrief schreiben, 1. Petrus 1, Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Er hat eine so tiefe Erkenntnis bekommen von dem Herrn Jesus als dem Lamm Gottes. Und beachten wir, nur zwei Bibelschreiber sprechen über den Herrn Jesus ausdrücklich als das Lamm Gottes. Natürlich Lukas in Apostelgeschichte 8, wo er aus Jesaja 53 zitiert. Aber sonst ist es nur noch Petrus und Johannes, die über den Herrn Jesus ausdrücklich als das Lamm Gottes schreiben. Beide haben diese Erfahrung gemacht an diesem Donnerstagnachmittag. Ströme von Blut, die keine Sünden wegnehmen konnten. Denn sie waren nur ein Bild auf das Blut des Herrn Jesus, das er am folgenden Tag dann geben sollte zur Vergebung, zur Erlösung. Ja, und es gibt diverse Hinweise in der Archäologie, dass dieser Obersaal offensichtlich auf diesem Nachbarhügel des Tempelberges war. Dieser Nachbarhügel, der heute heißt Zion. Aber das ist nicht der biblische Berg Zion. Diese Bezeichnung für diesen Berg finden wir erst belegt in der Geschichte so ab 100 nach Christus. Also man kann sagen, das ist eine nachbiblische Bezeichnung. In der Bibel ist der Tempelberg der Berg Zion. Aber heute, wenn man nach Jerusalem kommt, wird an dieser Berg gezeigt, wenn man nach Zion fragt. Und da hat der Herr Jesus also das Abendmahl eingesetzt im Zusammenhang mit diesem letzten Passa, das Petrus vorbereiten musste. Nachdem der Herr mit den Jüngern dann nach der Feier im Garten Gethsemane gewesen war, dann erfolgte die Verhaftung. Und noch in dieser Nacht kam der Herr Jesus in das Privathaus des hohen Priesters Kaiaphas für einen Vorprozess. Die rabbinische Literatur erklärt, dass man nachts keine Gerichtsverhandlungen führen darf. Und für die Feinde des Herrn damals war klar, wir müssen so schnell wie möglich diesen Prozess durchbringen. Aber der Prozess nachts bei Kaiaphas und zuvor noch bei seinem Schwiegervater Annas, nur in Johannes erwähnt, das waren Vorprozesse, die sollten alles klären, damit man dann am nächsten Morgen im Sanhedrin den offiziellen Prozess durchführen könnte. Und die Evangelien sagen, sobald eben es begann, Morgen zu werden, versammelten sie sich im Synedrium. Dann konnte man einen Prozess über Leben und Tod durchführen. Aber das war alles vorbereitet des Nachts. Und so lesen wir in Matthäus 26, 57, die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn hinweg zu Kaiaphas, dem hohen Priester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Dieser Kaiaphas ist der Mann geworden, der den Herrn Jesus dann im Sanhedrin offiziell zum Tod verurteilte. Und sein Ossuarium wurde vor einigen Jahren, in den 1990er Jahren, gefunden in Jerusalem. Man hat so eine Höhle entdeckt bei Straßenarbeiten mit vielen solchen Ossuarien. Das sind also kleine, kann man sagen, Knochenbox, man hat damals im Judentum so begraben. Man hat die Leute in Gräber, in Höhlengräber getan, auf eine Bank, allerdings mit Spezereien versehen, damit der Verwesungsgeruch etwas gedämpft wird, wenn man dann später wieder in die Höhle hineinkam. Aber während einem Jahr hat man also die Leichen verwesen lassen, bis nur noch die Knochen da waren. Und dann hat man die Knochen zusammengesammelt und in solche Ossuarien, eben Knochenboxe, hineingetan. Und nun findet man eine ganze Reihe von solchen Knochenboxen in dieser Höhle. Und da hat man sofort gemerkt, wow, diese Verzierung, das weist darauf hin, das muss ein ganz berühmter Mann gewesen sein im ersten Jahrhundert. Und hier gibt es ein Gekritzel auf der Seite, wer das entziffern kann, der liest hier Josef bar Kaffa, Josef, Sohn oder Mitglied der Kaffa, Kajafas-Familie. Aus den Schriften von Josephus Flavius, einem Juden aus dem ersten Jahrhundert, wissen wir, dass der Hohepriester Kajafas zum Vornamen Josef hieß. Und tatsächlich findet man darin die Knochen eines etwa 60-jährigen Mannes. Das sind offensichtlich die Knochen des Hohenpriesters, vor dem Petrus so Angst hatte, dass er im Hof draußen bei einem Haus von Kajafas den Herrn verleugnete, als er gefragt wurde, du gehörst auch zu ihm. Er hatte so Angst, dass er jetzt auch noch drankommt und hat den Herrn so verleugnet. Aber der Herr ist allein den Weg gegangen bis zum Schluss. Und er ist wieder auferstanden. Aber die Knochen von Kajafas, die sind noch da. Und worauf warten die? Auch auf die Auferstehung, aber nicht die Auferstehung zum Leben. Wer den Herrn Jesus ablehnt, für den bleibt nur noch die Auferstehung zum ewigen Gericht. Ja, und so ist der Herr Jesus schließlich hinausgegangen, sein Kreuz tragend, nach Golgatha hinaus. Hier sieht man das direkteste Tor nach Golgatha, das Gartentor, das man auch vor Jahren ausgegraben hat in Jerusalem. Golgatha selbst war ein ausgedienter Steinbruch mit einem Felsen. Das Gestein war zu weich, um als Baumaterial verwendet zu werden. Und so haben dann die Römer begonnen, hier an einer beliebten Straße ihre öffentlichen Schauprozesse durchzuführen. Und so lesen wir in Hebräer 13, 12, darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Petrus ist von Ferne gefolgt, hat alles miterlebt, wie das wahre Lamm Gottes für uns in den Tod ging. Aber am dritten Tag ist der Herr Jesus auferstanden und er ist verschiedenen Jüngerinnen erschienen, zuerst den Frauen und dann auch verschiedenen Jüngern. Und es gab eine Begegnung mit Petrus. Und die wird erwähnt in Lukas 24, 33. Und sie fanden die Elfe und die mit ihnen versammelt waren, welche sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Aber über diese Erscheinung im Zusammenhang mit Simon wird nirgends in der Bibel etwas berichtet, was da geschehen ist. Andere Erscheinungen, sagen wir die Emmaus-Jünger, ganz ausführlich, nicht wahr? Oder wie der Herr inmitten all der Apostel erschienen ist, ausführlich. Aber diese Begegnung wird nicht beschrieben. Und wir können nur mutmaßen, was der Herr mit ihm gesprochen hat. Da war es eine Verleugnung, über die er auch noch in der Nacht damals so bitterlich geweint hat, die war ein Thema. Und es war nicht fertig für Petrus. Der Herr hat ihn völlig wiederhergestellt. Und dann auch später in Johannes 21, aber das war dann schon in Galiläa, wo er den Jüngern beim Fischen erschienen ist, dort hat der Herr dann vor den anderen Jüngern gefragt, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Ja, schließlich hatte er ja gesagt, noch in der Nacht vor dem Verrat, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, auch wenn alle anderen sich an dir ärgern. Also sagt er damit, ich liebe dich mehr als alle anderen. Und der Herr sagt, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus sagt nicht, ja, natürlich. Und er sagt auch nicht, Herr, ich liebe dich. Er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Im Griechischen ist das ein schwächerer Ausdruck. Und dann später sagt der Herr, Petrus, liebst du mich? Er sagt nicht mehr, liebst du mich mehr als die anderen. Er sagt, liebst du mich? Und er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Im Griechischen wieder das Wort, das schwächere Wort, Phileo anstatt Agapao. Und dann das dritte Mal sagt der Herr Jesus, Petrus, hast du mich lieb? Und er benutzt auch dieses schwächere Wort, Phileo, im griechischen Text. Und Petrus sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und der Herr gibt ihm dort bei diesen Fragen den Auftrag, er soll seine Schafe weiden, die Lämmlein weiden und die Schafe hüten. Also von den Großen sagt der Herr hüten. Denn offensichtlich sind solche, die einfach schon jahrelang mit dem Herrn den Weg gehen, gefährdet, dass ihre Herzen erkalten und sie auf falsche Wege kommen. Darum müssen sie gehütet werden. Aber von den Kleinen sagt er nur, er soll sie weiden, ihnen die richtige Nahrung geben. Ja, und das war dann die öffentliche Wiederherstellung vor den anderen, dass sie wissen durften, die Sache ist vollkommen geordnet mit dem Herrn und der Herr selbst hat Petrus wieder eingesetzt zum Dienst und niemand sollte ihm vorwerfen können, Petrus, was tust du? Wie kannst du so etwas sagen? Du selber hast doch so versagt damals. Und so schauen wir nun unter siebtens den Weg des Petrus ab Pfingsten an. Ja, das war dieses große Ereignis, 50 Tage nach der Auferstehung. Das fiel genau zusammen mit dem Fest der Wochen, eben dem Pfingstfest aus 3. Mose 23, wo alle Juden nach Jerusalem kommen sollten zum Tempel. Und genau da hat Gott den Heiligen Geist ausgegossen über die Jünger, die wohl auch da wieder auf dem Nachbarhügel des Tempelberges zusammen waren. Zion römisch 2 nenne ich das. Der Tempelberg Zion römisch 1. Dann weiß man, wovon wir sprechen. Und dann an diesem Morgen, es war ja gerade um 9 Uhr morgens, da wurden die Tempeltore geöffnet. Hier sieht man die Ausgrabungen auf dem Ofel unterhalb der schönen Pforte. Das war das Hauptportal für das Volk zum Tempel. Und da strömten die Menschen zu Abertausenden zum Tempel und auf dem Weg haben die Jünger plötzlich in Sprachen, die sie nie gelernt haben, gesprochen. Und die Juden aus dem Ausland, die waren schockiert. Wie können ungebildete Galiläer aus diesem verachteten Norden können unsere Sprachen perfekt sprechen? Und die Bibel sagt, sogar die Mundarten, das heißt sogar der Klang, war korrekt. Und es gibt ja manche, die sagen, das war ein Hörwunder. Also die Leute hörten einfach in ihrer Sprache, was die in ihrer eigenen Sprache gesagt hätten. Das stimmt nicht, denn es steht in Apostelgeschichte 2, Vers 4, dass sie redeten, so wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Epiphthengomai bedeutet aussprechen mit der Nebenbedeutung, dass es der Akzent gelegt ist auf den Klang der Aussprache. Also das heißt, die Aussprache war wirklich korrekt. Sie hatten diese Sprachen sprechen können, ohne sie gelernt zu haben. Aber das bedeutet nicht, es sprach irgendwie durch sie und sie wussten nicht, was sie redeten. Nein, das ist das Gleiche, was Gott bei Adam gemacht hat. Adam konnte am Tag seiner Erschaffung konnte er sprechen. Er musste nicht einen Mikrokurs besuchen. Also Gott hat das ganze Sprachsystem ihm eingegeben. Und auch in Babel, als Gott die Ursprache verwirrte, hat er den verschiedenen Stämmen und Sippen neue Sprachen eingegeben und die haben sie beherrscht. Aber damals waren die Sprachen da, um die Völker zu trennen. Und hier am Pfingsten kamen die Sprachen wieder, aber um dann die Gläubigen aus allen Völkern schließlich zusammenzuführen. Und 3000 kamen zum Glauben, nachdem Petrus eine Predigt gehalten hatte. und wurden getauft. Und da haben liberale Theologen schon darüber sich ausgelassen, das funktioniert ja gar nicht. In Jerusalem gibt es doch keinen Fluss. Wie sollte man diese Massentaufe durchgeführt haben? Nun, die hätten sich mit dem Tempel beschäftigen sollen mehr. Und wir sehen ja hier die Ausgraben auf dem Ofel, die in den vergangenen Jahren durchgeführt worden sind. Und da hat man Dutzende von Ritualbädern, Reinigungsbädern gefunden. Und da konnte man natürlich diese 3000 wunderbar taufen. 3000 Juden kommen zum Glauben und werden als Bausteine eingefügt in das ganz Neue, das an diesem Tag entstand, die Gemeinde. Aber Petrus hat hier eine Schlüsselfunktion gespielt, als er gewissermaßen den Gläubigen aus dem jüdischen Volk den Weg öffnete zur Gemeinde. Da hat er seinen Schlüssel, den der Herr in Matthäus 16 für das Reich der Himmel gegeben hatte, zum ersten Mal angewendet. Diese Tausenden von Gläubigen kamen dann zusammen, regelmäßig jeden Tag hier in der Säulenhalle Salomos. Das ist die Osthalle des Tempels, wie man hier sieht. In Apostelgeschichte 5, Vers 12 sagt, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Salomon heißt ja Mann des Friedens. Und so kam die Urgemeinde zusammen, tagtäglich in der Halle von Friedemann. Ja? Aber wer ist der Friedemann? Das ist der Herr Jesus im geistlichen Sinn, denn er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes und hat so die Gläubigen zusammengeführt, nicht zu einer Gemeinschaft, die miteinander streiten soll, sondern die den Frieden Gottes erlebt. Ja, und in dieser Halle hatte der Herr Jesus ja einige Zeit noch zuvor, Johannes 10, Vers 23, und Jesus wandelte in dem Tempel, in der Säulenhalle Salomons. Da hat der Herr Jesus verkündigt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und auch hat er gesagt, sie gehen nicht verloren ewiglich. Da hat er Heilssicherheit und Heilsgewissheit verkündigt für die Seinen. Und in dieser Halle, wo der Herr diese Verheißung ergeben hatte, da kamen sie tagtäglich zusammen. Das war natürlich eine ganz wunderbare Sache. Das war gewissermaßen ein Versammlungslokal, da mussten sie keine Miete bezahlen für. Und erst noch mit Zedernholzdecke, also auch für Singen, akustisch, wunderbar. Wäre eine wahre Freude gewesen, hier zuzuhören. Und dann war es noch etwas. Die haben sich nicht irgendwo in einem Winkel versteckt, aus Angst, sondern die haben das übrige Volk tagtäglich mit dem Evangelium und mit den Opfern hier, ein paar Meter weiter ist hier der Opferaltar, konfrontiert. Und wir lesen in Apostelgeschichte 6, dass unzählige, massenweise von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Die haben realisiert, natürlich, was wir hier machen, das ist nicht einfach so Ritual, weil der Mensch Rituale braucht, ja? Nein, das wies alles hin auf das wahre Lamm Gottes. Und die Apostel haben die Gläubigen jeden Tag unterwiesen in der Lehre, in der biblischen Lehre. Und da war Petrus führend unter den Zwölfen. Hier sehen wir den Tempelplatz heute. Diese Mauerlinie da, das markiert die Mauerlinie der Säulenhalle Salomos. Da haben sich die ersten Christen versammelt. Und da hat Petrus sie ein ganzes Jahr lang bis zur Steinigung des Stephanus, kann man sagen, im Glauben gegründet und gefestigt, damit sie dann fähig waren, wenn die Verfolgung beginnen sollte und nach der Steinigung von Stephanus, an anderen Orten wieder neue Ortsgemeinden zu gründen. Nach einem Jahr gläubig. Also da musste was geschehen. Ja, und hier sehen wir die schöne Pforte, der Hauptzugang zum Tempel von Süden her. Ja, und da fand die Heilung des Gelähmten statt, Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, 3 Uhr nachmittags, als man das Abendbrandopfer auflegte, das letzte Opfer, gingen sie zum Tempel. Der Talmud sagt, man ging rechts hinein und kam links heraus. Und nur wenn man Probleme hatte, durfte man links hineingehen. Und da haben die Leute, die da entgegenkamen, die haben dann gewusst, er hat Probleme und haben fragen können, wie geht es dir? Ani al hapanim. Also ich liege auf dem Gesicht, das heißt das. Wenn man sagt auf Hebräisch, mir geht es ganz schlecht. Heute sagen wir das so. Ja, und dann konnten sie ihn trösten. Und so hat das Volk aneinander Seelsorge getan. Warum sage ich das? Es heißt ja in Apostelgeschichte 3, der Gelähmte saß am Tor, an der schönen Pforte. Nun, das war eben auf dieser Seite, auf der rechten Seite, denn da ging man hinein. Und er bettelte ja von den Leuten, die zum Tempel gingen. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Hier sieht man die heute zugemauerte Seite der schönen Pforte. Und dieser Stein, gerade davor, also dieser massive Bodenstein, das ist noch der Originale. Also exakt an dieser Stelle saß der Gelähmte. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes gingen aber zusammen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. Das ist 3 Uhr nachmittags. Man zählt ab 6 Uhr morgens. Und ein gewisser Mann, der von seiner Mutterleib an lahm war, wurde getragen, den sie täglich an die Pforte des Tempels setzten, welche man die Schöne nennt, um Almosen zu erbitten. Von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber blickte geradewegs mit Johannes auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu des Messias, des Nazaräers, stehe auf und wandle. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich aber wurde seine Füße und seine Knöchel stark. Dieses Wunder hat ja eine unglaubliche Reaktion ausgelöst und nochmals ermöglicht, dass Petrus wieder eine Evangelisationspredigt dann in der Säulenhalle Salomos halten konnte. Vor Tausenden. Nun, dieser Mann, dieser Gelähmte, ist ein Bild von uns allen. Wir sind, um ein Buchtitel aus der deutschen Literatur zu verwenden, draußen vor der Tür in Bezug auf Gott. Wir sind unfähig, hineinzugehen, um Gott zu begegnen. Draußen vor der Tür. Und er war unfähig zu gehen. Und auch so sind wir von Natur alle. Und er war ja von Mutterleib an lahm. Wir sind alle von Mutterleib an lahm, wenn es darum geht, Gott gemäß zu wandeln, zu leben. Aber durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus, dem Auferstandenen, konnte er aufstehen und wandeln. Und nur so durch die Bekehrung, durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus als Retter, können wir Kraft bekommen, um Gott gemäß zu leben. Und dann ging er mit den Aposteln hinein in den Tempel zur Begegnung mit Gott. Aber das hat natürlich Gewaltiges ausgelöst. Der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, der damals, seit dem Jahr 30, hier in der Südostecke der königlichen Säulenhalle tagte, der war ja angeführt von Kaiaphas. Der war ja der Chef der sadduzäischen Partei und die sagten, es gibt keine Auferstehung. Und jetzt predigen die da ständig in dieser Halle. Ja, sieht man? Hier ist die Säulenhalle Salomos, hier ist die königliche Säulenhalle. Da predigen die Tag für Tag, Jesus Christus ist auferstanden und wir sind Augenzeugen gewesen. Er hat mit uns gesprochen und gegessen während 40 Tagen in vielen sicheren Kennzeichen ist er uns erschienen. Das war natürlich eine Katastrophe. Denn ihr ganzes materialistisches Weltbild wurde da ständig öffentlich eben widerlegt. Und so kamen die Apostel vor den Sanhedrin und insbesondere eben Petrus. Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 5. Hier die königliche Säulenhalle, das ist der Sitz des Sanhedrins unter der Führung von Kaiaphas, damals immer noch Kaiaphas. Aber Petrus hat vor diesem Mann keine Angst mehr. Und auf dem Tempelplatz heute ist genau dieser Ort, diese Südostecke, der Ort des Sanhedrins gewesen. Da stand Petrus. Und er hat gesagt, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, zu schweigen. Ihr müsst schweigen! Ihr müsst versprechen, dass ihr nicht mehr in diesem Namen Jesu predigt. Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilet ihr. Ja, unglaublich. Der widersteht dem obersten Gerichtshof. Das ist nicht mehr der gleiche Petrus von früher. Da ist wirklich eine ganz grundlegende Änderung geschehen mit diesem Mann. Und nicht mehr unkontrolliert, aufbrausend, aber mit Energie und Entschiedenheit tritt er auf, sogar gegen den hohen Priester, gegen den Sanhedrin. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie lassen sie einfach mal wieder gehen. Aber schließlich kommt es ja zur Ermordung des Stephanus. Und dadurch wurden alle Gläubigen, all die Tausenden aus Jerusalem in die Flucht getrieben. Aber die begannen sich nicht hinter allen Büschen zu verstecken, sagt uns Apostelgeschichte 8, sondern sie begannen unterwegs den Leuten zu predigen. Und es kam immer noch mehr zum Glauben. Und einer, Philippus, ging nach Samaria, das heißt die heutige Westjordanland, da bei Nablus. Und er hat den Samaritern gepredigt und ganz viele sind zum Glauben gekommen. Aber als sie sich bekehrt hatten, bekamen sie den Heiligen Geist nicht. Sie waren auch getauft, bekamen den Heiligen Geist auch nicht. Ja, Apostelgeschichte 8 berichtet uns davon, wie dann zuerst Petrus und Johannes kommen mussten. Und die haben diesen Samaritern die Hände aufgelegt. Oh, und da war dieser Zauberer Simon, der dachte, toll, das müsste man können. Hände auflegen und dann bekommt man den Heiligen Geist. Aber Petrus musste ihm sagen, fahr ins Verderben. Du hast überhaupt keinen Teil an dieser Sache. Wieso diese Handauflegung? Nun, wir müssen ja wissen, die Samariter waren ja ein Mischvolk. Und die hatten ein bisschen israelitisches Blut. Und die haben aber hauptsächlich heidnisches Blut. Und die haben aber die 5 Bücher Mose übernommen. Und sie betrachteten sich als das wahre Volk Gottes im Gegensatz zu den Juden. Und sie sagten, der Tempel, der ist nicht in Jerusalem, sondern der ist hier in Nablus, also bei Sichem, auf dem Berg Gerizim. Und so war eine tiefe Kluft zwischen diesen beiden Völkern, Juden und Samariter. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommen Samariter zum Glauben, werden Christen, Glieder der Gemeinde. Nun, das war natürlich jetzt ein Problem, weil das hätte die erste Gemeindespaltung der Kirchengeschichte geben können. Und zwar hätten die sagen können, ja, ist doch schön, dass wir Christen sind, aber mit diesen Juden, mit Juden ist einfach ein bisschen schwierig. Ja, und darum musste Petrus kommen und Johannes die Hände auflegen. Von den Opfern her wissen wir ja, Hände auflegen bedeutet sich eins machen. Der Sünder macht sich eins mit dem unschuldigen Opfer, und dann ist quasi das Opfer der Sündenträger, der sterben muss, an der Stelle des anderen. Also Handauflegung bedeutet Identifikation, Einsmachung. Und die Samariter mussten zuerst akzeptieren, wir sind mit den jüdischen Gläubigen eins, wir gehören zusammen. Und dann hat Gott mit dem Heiligen Geist geantwortet. Also nicht durch die Hände strömt da irgendetwas heraus, sondern das musste zuerst anerkannt werden und dann hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Wir können nicht über den Heiligen Geist verfügen. Er ist Gott. Und später gibt der Herr dem Petrus den Auftrag, er müsse in das Haus des Hauptmann Cornelius in Caesarea gehen. Und das war eine ganz schwierige Sache für ihn, denn es war ja für Juden gar nicht normal, dass man in das Haus eines Heiden geht. Die Rabbiner haben gesagt, man soll nicht in die Häuser gehen der Heiden. Nun, der Grundgedanke war der, wenn man dorthin geht, dann offerieren die etwas zum Essen. Ist ja anständig, oder? Aber das ist alles nicht koscher. Wie kann man diesem Problem ausweichen? Indem man eben nicht geht. Gar nicht. Und der Herr hat Petrus gezeigt, gehe dorthin. Und er ging und hat dort gepredigt, diesem Hauptmann und allen, die da versammelt waren. Und die sind alle zum Glauben gekommen, wurden Christen. Wirkliche Heiden, die nicht noch ein bisschen jüdisches Blut hatten wie die Samariter. Und die bekamen sofort den Heiligen Geist. Und dann wurden sie getauft. Keine Handauflegung. Aber die brauchten auch nicht zuerst die Taufe. Die Juden, Apostelgeschichte 2, die mussten zuerst getauft werden. Lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun, für die Juden damals war das irgendwie völlig unverständlich, dass Gott nicht Juden jetzt zur Gemeinde hinzufügt und die müssen nicht zuerst Juden werden. Die müssen doch zuerst zum Judentum übertreten und so. Und ein Ritualbad auf sich nehmen. Nein, die Gemeinde ist nicht die Fortführung des Volkes Israel. Das ist eine ganz neue Sache. Und da führt Gott Nicht-Juden und Juden zusammen zu einem Leib, zu einem Tempel. Und da gibt es nicht solche, die sind auf einer höheren Stufe als die anderen. Und darum hatten es die Heiden bei Cornelius am einfachsten. Glauben, und dann kam der Heilige Geist. Und dann erst die Taufe. Und in Epheser 1, 13 und 14 wird dann auch erklärt, dass das lehrmäßig das Normale ist. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr geglaubt habt, das Evangelium. Aber wir sehen, Petrus hat also mit dem Schlüssel des Reiches der Himmel zuerst den Juden aufgeschlossen, Apostelgeschichte 2, dann hat er den Samaritern aufgeschlossen, Apostelgeschichte 8 und Apostelgeschichte 10, den Heiden. Und schon bald hört dann die Geschichte von Petrus in der Apostelgeschichte auf, das geht noch bis Kapitel 12. Und dann beginnt eben Paulus, der dann das Evangelium unter den Heidenvölkern in großem Maß ausbreitet. Aber die Hauptaufgabe von Petrus war eben, unter den Juden zu wirken. Und nur gerade eben für das Öffnen, besonders gegenüber auch den anderen Volksgruppen. Aber der Herr hat 12 Jünger ausgewählt und sie zu Aposteln gemacht, im Blick auf die 12 Stämme Israels. Und Paulus sollte dann den Dienst ganz besonders im Blick auf die nichtjüdischen Völker tun. Nun ist es aber interessant, Jahre später schreibt Petrus seinen ersten Petrusbrief und er sagt, dass auch seine Frau grüßt die Miterwählte in Babylon. 1. Petrus 5, Vers 13. Was? Babylon? Ja, Babylonien, das ist der heutige Südirak. Dort gab es eine große jüdische Gemeinschaft, die immer noch da war, seit der babylonischen Gefangenschaft. Denn da ging ja damals hauptsächlich nur die Unterschicht zurück ins Land. Die Oberschicht, die hatten schöne Häuser und so in Babylon, die blieben. Und so gab es eine jüdische Gemeinschaft in Babylon, auch weiterhin. Und offensichtlich hat Petrus als Apostel der Beschneidung auch unter den Juden in Babylon gewirkt. Und seine Frau war mit dabei. Aber später wurde Petrus verhaftet in Rom. Dafür gibt es geschichtliche Quellen aus der frühen Christenheit. Und da schrieb er aus der Todeszelle in Rom seinen letzten Brief, den zweiten Petrusbrief. Das war gewissermaßen sein Vermächtnis, sein Testament. Und in diesem Brief schreibt er, dass nun sein Sterben bevorsteht, wie der Herr Jesus ihm das gesagt hat, 2. Petrus 1. Und damit erinnert er an diesen Moment, wo der Herr ihn öffentlich wiederhergestellt hatte am See Genezareth. Johannes 21, Vers 18, sagt der Herr Jesus zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tode er Gott verherrlichen sollte. Und so wurde Petrus schließlich unter Kaiser Nero gekreuzigt, im Jahr 67 nach Christus. Ja, damals hat er gesagt, und was ist mit diesem Johannes? Der war ja zur gleichen Zeit berufen worden dort in Encheva wie er. Und der Herr sagt, was geht das dich an? Aha, lernte Petrus, der Diener ist seinem Herrn verantwortlich. Jeder ist direkt dem Herrn gegenüber verantwortlich als Diener. Und der Herr sagt, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Und da ging das Gerücht aus, Johannes wird nicht sterben, bis der Herr wiederkommt. Aber Johannes selber schreibt, der Herr hat nicht gesagt, dass er bleiben werde, sondern nur, wenn er bleiben würde, was geht das dich an? Aber Johannes sollte dann als letzter aller Apostel im Jahr 100 etwa heimgehen. Aber sehen wir, wie die Wege so unterschiedlich waren. Von einem Johannes, der durfte bleiben bis zum Jahr 100, aber Petrus musste gehen im Jahr 67. Aber damals war sein Dienst eben vollendet. Und da hat er uns als Vermächtnis, das eine Wirkung gehabt hat, durch die ganze Kirchengeschichte bis heute, seinen zweiten Petrusbrief geschrieben, indem er auch ganz besonders die Entwicklung von Unmoral in der Christenheit in der Endzeit ganz eindrücklich beschreibt. Und dass Spötter kommen werden am Ende der Tage und die werden nicht mehr an die Sintflut glauben. Und sagen, es sei alles immer gleich gewesen, seit Anfang der Schöpfung an. Das ist ja genau das, was geschehen ist. Bis 1830 glaubten praktisch alle Geologen, dass die Sintflut in den Erdschichten wiederzufinden ist. Aber dann kam Charles Lyell und er hat gesagt, wir glauben nicht an einen Gott, der richtet. Wir erklären die Erdschichten nicht als Katastrophen und Überschwemmungen, sondern es war immer so wie heute. Die Prozesse von heute, die gelten auch für die Vergangenheit. Dem sagt man Uniformitarianismus. Es war immer gleich. Ja, es war immer gleich seit dem Anfang an. Also Spötter werden kommen in der Endzeit und werden das so verkündigen. Das ist genau, was die Spötter heute verkündigen. Es war immer gleich, es hat keine Sintflut gegeben. Petrus hat uns das vermacht in seinem zweiten Petrusbrief. Müssen wir gar nicht staunen, wenn die spotten und eben nicht mehr an die Sintflut glauben. Aber noch ein Wort zum Schluss über Petrus und die Kernspaltung. Er war doch Fischer aus Galiläa, kein Physiker. Und trotzdem in 2. Petrus 3, Vers 10, schreibt er über das Ende des Universums, das aber erst nach dem tausendjährigen Reich kommen wird. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber im Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Vers 12. Indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, aufgelöst werden und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Da hätten griechische Philosophen lachen können. Ha, der Petrus sagt, die Elemente werden aufgelöst. Wir wissen, dass die ganze Natur aufgebaut ist aus kleinsten Einheiten. Wir nennen sie Atomon auf Griechisch. Das Unteilbare. Atomon, das unteilbare Körperchen. Und Petrus schreibt, die Elemente werden aufgelöst. Die hätten auch lachen können. Ach, Petrus schreibt, dann die Elemente werden auf, dann wird der Himmel und Erde wird verbrennen. Das geht doch nicht. Sollte doch mal einer versuchen, die Erde anzuzünden, ja? Ja, die mussten warten, bis Einstein kam. Und noch andere Leute im 20. Jahrhundert, die haben gemerkt, natürlich kann man das Atom spalten. Aber dann wird Energie freigesetzt, Feuer freigesetzt. Jawohl. Und so kam es ja dann zur ersten Atombombe im 20. Jahrhundert. Ja, das hat der Petrus alles erklärt. Die Elemente werden aufgelöst. Und übrigens, er hat nicht das falsche Wort Atomon benutzt, sondern es gibt im Altgriechischen noch ein anderes Wort für das grundlegende Element der Materie. Und das heißt Stoicheion. Das benutzt er hier. Aber das hat eben nicht diese falsche Nebenbedeutung unteilbar. Das heißt einfach, dass quasi das Grundlegende ist. Wir kennen das übrigens das Wort als Fremdwort in Stöchiometrie, in der Chemie. Die Lehre, wie man Atome zu Molekülen zusammensetzt. Es ist Stöchiometrie. Er benutzt genau das richtige Wort. Wir sagen ja immer etwas Falsches. Wir sprechen von Atomenergie. Ist eigentlich ein Unsinn. Wir sagen immer das Unteilbare und die Energie aus dem Unteilbaren. Und wir wissen ganz genau, dass es eben teilbar ist. Das können Sie mal jemandem sagen, der sagt, was die Bibel, diesem alten Weltbild, da geht die Sonne auf und die Sonne geht unter. Übrigens, bei mir geht sie immer noch auf. Im Osten und im Westen geht sie unter. Aber, und bei allen Wissenschaftlern ist das auch genauso. Das ist ja die Beschreibung, wie wir die Natur sehen und wahrnehmen. Aber da müsste man sagen, eigentlich sprechen wir ja alle falsch, wenn wir von Atomen sprechen. Wir sollten von Stoichäon sprechen. Und noch etwas, Petrus und die Kernfusion. Ja, er sagt noch etwas anderes in Vers 12. Indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Ja, hier steht, die Elemente zerschmelzen. Wie soll das gehen? Ja gut, das ist Physik des 20. Jahrhunderts. Seit man das mechanistische Weltbild verworfen hat. Und da hat man gemerkt, man kann Atomkerne auch zerschmelzen und dann entsteht auch Energie. Und man vermutet, niemand weiß es übrigens ganz 100% genau, dass die Sonne durch Kernfusion, heißt Fusion, Verschmelzung, Energie liefert. Aber es gibt dann noch gewisse Probleme, um das zu behaupten, dass die Sonne das wirklich so tut. Aber es kann sein, dass sie das so macht. Aber wir wissen, Kernfusion, das funktioniert. Kann man auch Energie gewinnen. Und Petrus spricht, die Elemente werden im Brand zerschmelzen. Und dann noch etwas zu Petrus und die Relativitätstheorie. Er sagt in 2. Petrus 3, Vers 8, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Übrigens, dieses Wort ist schon so oft verdreht worden. Da sagt man, die Schöpfungstage, das sind nicht normale Tage. Schließlich steht ja da in 1. Mose 1 nicht. Das sind übrigens ganz normale 24-Stunden-Tage. Ja gut, aber wenn jemand die Bibel so liest, dann muss ich sagen, und wenn es dann später heißt, Abraham war in Hebron, aber da steht übrigens nirgends, dass es eine ganz normale Stadt war, Hebron. Oder wenn er einen Brunnen gegraben hat, dass es ein ganz normaler Brunnen ist, ja? Nein. Es steht von Tag, von Abend und Morgen. Und hier sagt Petrus nicht, ein Tag ist 1000 Jahre. Und übrigens würde es niemandem helfen, wenn man die langen Zeiträume der Evolutionslehre mit der Bibel versöhnen möchte. Denn 6000 Jahre sind ja näher bei 6 Tagen als bei 13,7 Milliarden Jahre. Also da hat man eh nichts gewonnen. Also da wird ja sowieso weiter fantasiert. Und dann aus den 1000 Jahren sind dann plötzlich Milliarden Jahre. So geht das nicht. Aber was hier gesagt wird, ist bei dem Herrn, nicht bei den Menschen, bei dem Herrn. Und wenn also für ihn ein Tag wie 1000 und 1000 Jahre wie ein Tag ist, dann heißt es, der Herr ist der Zeit nicht unterworfen. Da hätten die Philosophen zur Zeit von Petrus in Athen, die schon Paulus verspottet haben, lachen können. Es ist doch ganz klar, die Zeit geht doch einfach voran. Man kann nicht zurück, man kann auch nicht vorwärts, aber die Zeit läuft, man kann dazu klatschen und die Zeit geht. Man kann nicht zurück, man kann sie nicht verändern, man kann sie nicht langsamer oder schneller machen. Manchmal die Kinder denken, wann kommen endlich die Sommerferien? Und wenn man erwachsen ist, dann sagt man, schon wieder Sommerferien. Ja, aber dabei, die Zeit geht doch ganz genau gleich. Man kann das eben nicht ändern. Ja, das meinte man, bis dann Einstein kam. Und er hat herausgefunden, Raum und Zeit hängen direkt miteinander zusammen. Die Zeit hängt dann weiter auch ab von Geschwindigkeit und auch von der Schwerkraft. Das heißt also, wenn ein Körper sich im Weltall bewegt mit fast Lichtgeschwindigkeit, wird die Zeit fast auf Null heruntergeschraubt. Entsteht fast Ewigkeit. Und da würde jemand mit fast Lichtgeschwindigkeit in 40 Jahre hinausfliegen in das Weltall und käme dann wieder zurück. Plötzlich sieht er, wow, meine Freunde sind alle gestorben. Vor so vielen Jahren und ich bin noch so jung, habe nicht mal graue Haare und nichts. Die Zeit ist relativ. Es klingt ja ziemlich verrückt, oder? Aber die Sache funktioniert offensichtlich und auch es gibt viele experimentelle Hinweise, die das auch bestätigt haben. Nun, das ist ja genau das, was Petrus sagt. Der Herr ist ja nicht ein Gott, der zu dieser Natur gehört, wie die Götter der Heiden. Brahma im Hinduismus ist ja identifiziert mit der Natur. Nein, er ist eben nicht Teil der Schöpfung. Gott ist allgegenwärtig. Und darum ist er auch den Gesetzen des Zerfalls in dieser Natur nicht unterworfen. Da muss niemand fragen, woher kommt Gott? Alles hat doch einen Anfang, wieder ein Ende. Nein, Gott ist eben nicht dem Raum und der Zeit unterworfen. Er ist der Ewige, der da war, der da ist und der da kommt. Oder sein Name heißt Yahweh. Fast 7000 Mal im Alten Testament. Der Ewigseiende, der Unwandelbare. Eben der Ewige, der Herr. Und so macht Petrus uns deutlich, dass die Zeit eben relativ ist. Wir Menschen, wir gehören zu Raum und Zeit, wir sind diesem Ablauf ganz streng unterworfen. Und wir können die Zukunft nicht wissen, weil wir nicht in die Zukunft gehen können. Wir können auch von uns aus nicht die Vergangenheit wirklich wissen, ja, weil wir nicht zurück können. Und darum, wenn solch kleine Menschen etwas sagen wollen über die Zukunft, und wenn sie sagen wollen etwas über wie die Welt entstanden ist, muss man sagen, das ist Überheblichkeit. Fragen wir doch lieber den, der über der Zeit ist, der uns sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft absolut sicher sagen kann. Das hat uns Petrus so zurückgelassen, diese Hinweise. Und ich möchte schließen mit 2. Petrus 3. Ich habe gesagt, der 2. Petrusbrief ist das Testament aus der Todeszelle. Aber ganz am Schluss des Testaments, da kommt wirklich dann noch das, was Petrus ganz, ganz besonders ein Anliegen war. 2. Petrus 3, Verse 17 und 18. Ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Gottlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen.